waren, dass die Verdauung uns nicht allzu sehr runterdrückt und wir uns konzentrieren können auf diesen Text. Und ich will anfangen mit einer Geschichte, die hat uns der Michael Kermer zur Jugendstunde erzählt. Das ist jetzt vielleicht ungefähr ein halbes Jahr her. Und zwar hat der Michael von seiner Oma mal 100 Ostmark bekommen. In finstersten DDR-Zeiten. Und das war damals, habe ich es mir sagen lassen, jede Menge Geld. Ja. Und die hat er in einer seiner Portemonnaies reingepackt. Der hatte mehrere Portemonnaies, hat die dort verstaut, gespart. Und letztens, nach eigener Aussage, vor ungefähr 10 Jahren, war ich 12, da hat er so ein altes Portemonnaie wiedergefunden und hat auf einmal gesehen, ei, hier sind noch 100 Ostmark drin. Und hat er dann natürlich versucht, die umzutauschen und alles Mögliche, aber was will man jetzt noch mit 100 Ostmark? Nicht. Kann man sich irgendwo in den Schrank legen oder so. Es war sozusagen ein Geschenk, das hat er Jahrzehnte lang besessen und hat es nie benutzt, wo es besonders wertvoll war. Und ich habe auch mal gestern ein Geschenk, das habe ich von meiner Oma gekriegt, mal weggetan. Ich wollte eigentlich gar kein Geschenk, aber ihr wisst, wie das ist. Was ganz Kleines nur. Ich lege es mal hier hin. Das habe ich nicht ausgepackt. Ein unbenutztes Geschenk. Und mal gucken, ich denke, ich werde es schon noch auspacken. Mal gucken, was drin ist. Und wir haben in der Jugendstunde mal einen Bibelvers gelesen. Da stand im 2. Petrusbrief im 1. Kapitel. Und da hatte mich ziemlich gepackt. Und dort geht es auch um so ein unbenutztes Geschenk. Und dann habe ich diesen Abschnitt jeden Tag gelesen und habe gemerkt, es geht nicht nur um ein unbenutztes Geschenk, sondern eigentlich geht es um das Thema Heilsgewissheit. Und da haben wir in der Jugend die Woche drauf mal eine Umfrage gemacht. Hat jeder einen Zettel gekriegt auf einer Skala von 1 bis 10. Das funktioniert nicht. Schade. Ich mach's nochmal zu. Jetzt geht's gleich. Auf einer Skala von 1 bis 10 unten. Wie sicher bist du dir, dass du gerettet bist? Und da haben wir das dann danach ausgewertet und das Ergebnis sah so aus. Ungefähr die Hälfte der Leute, die hat 10 von 10 angegeben. Die sind sich 100% sicher, dass sie gerettet sind. Ungefähr genauso viele Leute haben sich irgendwo im Mittelfeld oder ein bisschen darüber angeordnet, sind sich meistens sicher oder so ziemlich sicher. Ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, meine Sünden sind mir vergeben. Und falls es euch genauso geht, dass ihr auch manchmal Zweifel dran habt, bin ich eigentlich gerettet? Und ich denke, das ist vielleicht doch eher ein Thema, was jüngere Leute mehr betrifft als nicht mehr junge Leute. Und ich denke aber, dass es trotzdem auch Leute, die nicht mehr jung sind, betreffen kann. Dass manchmal diese Sicherheit fehlt, bin ich eigentlich gerettet? Und dieser Text, den wir jetzt gleich lesen werden, der ist, finde ich, schwer verständlich. Es ist sehr schwer verständlich. Ich musste den so oft lesen, bis ich jetzt irgendwann mal der Meinung war, ich habe es ein bisschen verstanden, was da drin steht. Ironischerweise im 2. Petrusbrief, dort steht der Text, ganz am Ende schreibt der Petrus, ich lese es mal vor, ab Vers 15, und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, sowie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen. Punkt, Punkt, Punkt. Also der Petrus sagt, der Paulus, der schreibt manchmal richtig kompliziert, schwer zu verstehen. Und jetzt lesen wir mal diesen Text, den hier der Petrus geschrieben hat. 2. Petrus 1, Abvers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, Der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr von dem Text jetzt schon verstehen konntet. Und wenn ich Dinge nicht verstehe, das mache ich nicht nur bei Bibeltexten so, das mache ich eigentlich immer so, dann versuche ich mir dort das aufzumalen in irgendein Schema. Und ich habe mal versucht, ich habe viele solche Schemata, bevor ich wieder gerückt werde von den jungen Leuten, viele solche Schemata erstellt und irgendwann habe ich gedacht, das fasst für mich den Text ganz gut zusammen und ich habe vergessen, den Text weiterzumachen, schade. Das Ding sieht so aus. Und da ihr das vielleicht jetzt auch nicht ganz so verstehen werdet, kann ich gut nachvollziehen, wenn das so ist, wollen wir das nach und nach durchgehen, wie dieser Text, oder andersrum, wie das Schema auf den Text passt. Und ganz oben in diesem Schema steht seine Herrlichkeit und Tugend. Im Text habe ich es versucht, im Rot anzumalen, dass ihr wisst, wo ich bin. Seine Herrlichkeit und Tugend, also das bedeutet so viel wie das, bedeutet so viel wie, wer Jesus ist, seine Herrlichkeit und seine Tugend, was er getan hat. Ich denke, Herrlichkeit, das Wort spricht für sich, dass Jesus herrlich ist, dass Jesus Gott ist, der Höchste ist, dass er perfekt ist, dass er unvorstellbar ist und deshalb auch allein schon deshalb herrlich. Und wenn wir aber über Gottes Herrlichkeit reden, dann beschreibt das ja gleichzeitig auch unsere Position gegenüber Gott, nämlich dass wir nicht herrlich sind. Ihr kennt bestimmt den Bibelvers aus Römer 3, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie ihm gegenüber haben sollten. Gott ist herrlich und wir sind es nicht, weil wir Sünder sind und sozusagen als gefallene Geschöpfe gegenüber Gott stehen. Das Wort Tugend, das benutzt ja heute kaum noch jemand, vielleicht mal tugendhaft, so als Adjektiv, aber ist überhaupt ein Adjektiv, ist jetzt egal. Ich habe mal versucht, also jeder weiß, was Tugend ist oder was Tugendhaftes ist, aber das in Worte zu fassen ist, finde ich nicht ganz so einfach. Und ich habe ein bisschen gesucht, irgendwann war ich ganz zufrieden mit der Definition, die ich gefunden hatte, dass Tugendhaftes ist was Tadelloses. Tugend ist ein tadelloser, ein vorbildlicher Charakter oder eine vorbildliche Lebensweise. Und Jesus ist auch hier auf der Erde tugendhaft gewesen, er hatte ein perfektes Leben, einen exzellenten Charakter, einen vorbildlichen Lebenswandel und ist in diesem vorbildlichen Lebenswandel bis ans Kreuz gegangen und hat dort den Zorn von Gott auf sich genommen. Also Jesu Person und Jesu Tat, die sind Ausgangspunkt für unser Christwerden, für unser Christsein. Und das sollte bei uns auch, wenn wir evangelisieren, sehr grundlegend sein. Und wenn ich so an die Evangelisationen zurückdenke, die ich miterlebt habe, gerade jetzt Jugendevangelisation, dann waren das oft, finde ich, vertane Chancen. Weil dort oft eigentlich größtenteils nur gesagt wird, Gott liebt dich und mehr nee. Aber die große Frage ist nicht, liebt Gott dich, sondern liebst du Gott? Und ein wiedergeborener, ein bekehrter Christ, sozusagen ein echter Christ, wird man nie, wenn man glaubt, dass es Jesus gibt. In Jakobus schreibt der Jakobus mal, das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Du wirst auch nie ein Christ, wenn du bei so einer Evangelisation mal dabei bist und sagst, Mensch, das hat mir gefallen, das war cool. Oder wenn du dort dann sogar nach vorne gehst und dieses sogenannte Übergabegebet mitsprichst. Und also dieses Übergabegebet, da habe ich mal eine Predigt drüber gehört. Und inhaltlich finde ich dort an diesem Gebet auch eigentlich nichts Falsches. Aber und ich glaube auch, dass viele Leute das sogar, wenn die dort nach vorne gehen an diesen Altar oder an das Kreuz, dass sie das ehrlich mitsprechen können. Aber ich glaube, das Problem ist, dass dieses Gebet oft verwendet wird nach dem Motto, sprecht es aus und dann gehörst du zu Jesus, dann bist du ein Christ. Und Billy Graham, der Name sagt euch, denke ich, was, war so ein Riesenevangelist, also Millionen Leute, also wirklich Millionen Leute, haben dieses Übergabegebet bei dem gesprochen. Und der hat mal gesagt, er wäre froh, wenn wenigstens 5% der Leute, die das gesprochen haben, wirklich Christen sind. Und Man freut sich vielleicht jetzt über die 5%, die Christen sind, aber ich finde, das Problem am Übergabegebet sind die 95%, die keine Christen sind, wenn man jetzt mal bei dieser Zahl bleibt. Weil die, glaube ich, oft in einer falschen Gewissheit leben. Die denken, ich habe das Gebet gesprochen, ich bin jetzt Christ, ich habe jetzt sozusagen eine Gewissheit, dass ich zu Jesus dazugehöre, ich habe das ja mal gesprochen. Und da hat mal ein amerikanischer Pastor mal gesagt zu dem Thema, und ich denke, das ist sehr spitz oder vielleicht sogar überspitzt, dieses Zitat, aber ich denke, es trifft trotzdem irgendwie den Kern hinter dem ganzen Übergabegebet. Und zwar hat er gesagt, sollte es uns nicht verwundern, dass es kein solches abergläubisches Gebet in der Bibel gibt, und sollte es uns nicht verwundern, dass nirgends in der Bibel steht, gib Jesus, lass Jesus in dein Herz auf oder mach Jesus zum Herrn in deinem Leben, lad Jesus in dein Herz ein. Und wenn er dort sagt, abergläubisch, dann sagt er das, denke ich, deshalb, weil man Gott irgendwie versucht, verfügbar zu machen, indem man eine gewisse Formel ausspricht und dann denkt, dadurch kommt Gott in dein Leben. Und das kann auch funktionieren, aber die wahre Buße, und das steht hier in dem Text, du wirst nicht gläubig, wenn du ein Übergabegespräch sprichst, sondern durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Du musst Gott erkennen, das, was Gott getan hat und wer er ist. Und bei Erkenntnis, da geht es nicht um ein Kopfwissen, dass du sozusagen weißt, wer Gott ist oder weißt, was er getan hat, sondern da geht es um eine Beziehung. Da geht es um eine richtige Erkenntnis, die ins Herz reingeht. Und da gehören auch immer zwei Seiten dazu. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Bild. Zum einen sind wir, die wir Gott erkennen müssen. Und Petrus stellt immer diese menschliche Seite der Bekehrung sehr in den Vordergrund. Und zum anderen ist es aber auch Gott, der uns beruft. Und wir können jetzt hier über Vorherbestimmung reden und alles Mögliche, habe ich nicht vor. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass man mit so einem Übergabegebet Gott nie verfügbar macht. Nicht wir sind es, die am Ende die Buße tun, sondern Gott zeigt sich in unserem Leben, wer er wirklich ist. Dadurch erkennen wir, wer wir wirklich sind und was er für uns getan hat und dass wir das brauchen. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen. Wenn du erkennst, wer Jesus ist und was er für dich getan hat, dann bist du ein Christ. Und da geht es weiter, dann bekommst du die großen und kostbaren Verheißungen, durch die wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Wir haben als Christen ja unzählige Verheißungen. Und ich denke, die größte davon ist der Heilige Geist, der uns geschenkt wird, der uns hilft, tröstet, lehrt, ermahnt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die der tut. Und durch den schenkt uns Gott eigentlich alles, was wir hier zum Leben auf der Erde brauchen als Christ, um in Gottes Willen zu leben. Aber dann haben wir noch eine ganz große Verheißung, die größte der Verheißungen. Die steht hier auch in dem Text. Und zwar, göttlicher Natur teilhaftig zu werden, das heißt das ewige Leben. Das ist unser großes Ziel, unsere größte Verheißung, die wir haben, als Christen. Und dieser Satz, der hier aber in diesem Text steht, der ist noch nicht ganz vollständig, sondern der geht noch weiter. Da steht noch, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Und ich finde, das ist der Punkt, wo dieser Text persönlich wird. Ich habe jetzt sozusagen versucht, das hier, wenn wir Gott erkannt haben, wenn wir Christen geworden sind, dann haben wir eine Verheißung und haben als unser Ziel das ewige Leben. Aber auf diesem Weg haben wir die Aufgabe, dem Verderben zu entfliehen. Und jetzt habe ich mich gefragt, ist es die eigentlich wirklich bei mir so? Entfliehe ich dem Verderben in meinem Leben? Oder gibt es vielleicht doch noch ganz schön viel Sünde und Verderben, Verdorbenheit in meinem Leben? Und wir sagen ja dann immer, und das ist auch richtig so, Jesus hat uns vergeben, unsere Schuld. Wir sind gerettet. Und Petrus sagt aber in dem Text irgendwie was anderes und will uns, denke ich, auch so ein bisschen provozieren, sage ich mal. Und zwar, was sagt Petrus dazu, dass es in unserem Leben noch so viel Sünde gibt? Und das ist die Kernaussage von dem Text. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und Wandel in Gottesfurcht dient, so setzt eben deshalb allen Eifer daran, auch so zu leben, also in Gottesfurcht zu leben, Gottes Willen zu tun. Haben wir wirklich in unserem Leben den Eifer, dem Verderben zu entfliehen? Oder fehlt uns das oft? Seine göttliche Kraft hat uns schon alles geschenkt, was zum Leben und Wandel in Gottes Furcht dient, steht hier. Das heißt, wenn du Jesus erkannt hast, wer Jesus ist, seine Herrlichkeit, wer du bist und was Jesus für dich getan hat, wenn du ein Christ geworden bist, dann hast du den Heiligen Geist und dann hast du, und es steht hier, alles, was du brauchst für ein Leben in Gottes Furcht. Alles. Und es gibt manche Leute, oder es gibt auch Leute, die waren mal in unserer Gemeinde und sind jetzt nicht mehr hier, die waren der Meinung, es gibt noch mehr als das. Es gibt noch so eine Geistestaufe, irgendeine zusätzliche Erfahrung nach deiner Bekehrung, die du unbedingt brauchst, dass du entweder erst den Heiligen Geist bekommst oder dass du erst dann mit dem Heiligen Geist so richtig durchstarten kannst. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden halt nochmal die Hände aufgelegt und dann muss es ja wirklich klappen. Aber Petrus schreibt ja eindeutig, wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du alles, was du brauchst. Es gibt nicht mehr. Und wenn man jetzt aber sagt, Mensch, wir haben ja alles, dann können wir ja die Füße hochlegen, dann brauchen wir ja nichts mehr machen. Aber Vers 5, da sagt genau das Gegenteil. So setzt eben deshalb allen Eifer daran, auch so zu leben. Dem Verderben zu entfliehen. Das heißt, weil Gott dir diese Kraft geschenkt hat, dem Verderben zu entfliehen, sollst du die auch eifrig gebrauchen. Und auch wenn sich das oft anders anfühlt, aber theoretisch müssen wir als Christen nicht mehr sündigen. In 1. Korinther 10 schreibt Paulus, wenn Gott eine Versuchung zulässt, dann schenkt er gleichzeitig auch immer den Ausgang. Das heißt, du musst nie sündigen. Es gibt immer eine Möglichkeit, das nicht zu tun. Und Römer 6 schreibt lang und ausführlich davon, dass wir keine Sklaven der Sünde mehr sind. Das heißt, wir müssen der Sünde nicht gehorchen. Und wenn Gott uns hier eine Gabe schenkt, nämlich den Heiligen Geist, dann schenkt er uns dazu auch eine Aufgabe. Und zwar gottesfürchtig zu leben. Und Petrus nennt jetzt in diesem Text 7 ganz praktische Schritte dafür. Das ist ja versucht, so darzustellen. 7 praktische Schritte dafür, wie du dem Verderben entfliehen kannst. Und im Text sah das so aus. Da steht immer Tugend und in der Tugend das Nächste. Und da ist so eine Aufzählung. Und wenn der Petrus hier schreibt, in der, dann hat er sich sicherlich dabei was gedacht. Aber ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Und da auch alle möglichen Ausleger, die ich sonst immer lese, auch nicht wissen, was er damit gemeint hat, warum das hier nicht einfach mit einem Komma steht, sondern in der Tugend die Erkenntnis und in der Erkenntnis das standhafte Ausharren, was glaube ich, weiß nicht, die Selbstbeherrschung kam als nächstes. Ich will versuchen, nicht mehr reinzudeuten, als dort wirklich drinsteht. Und deshalb werde ich auch das einfach als eine ganz normale Aufzählung von verschiedenen Schritten, von verschiedenen Dingen, Hilfsmitteln versuchen zu erklären und als Tipps, die Petrus uns hier gibt. Und als Erste in dieser Aufzählung, das ist die Tugend. Und das hatten wir vorhin ja schon mal. Da nimmt Petrus wieder Bezug drauf. Weil Jesus so ein tadelloses, perfektes, vorbildliches, hervorragendes Leben auf der Erde geführt hat, wollen wir uns das zum Vorbild nehmen und das Gleiche auch tun. Und auch versuchen, 100% im Willen Gottes zu leben, Gottes Tugend wiederzuspiegeln. In der Tugend die Erkenntnis. Und Erkenntnis bedeutet, denke ich, so viel wie erkennen, was Gott will, erkennen, wer Gott ist. Und da habe ich in meiner Vorbereitung in Satz gehört, da hat jemand gesagt, du kannst nur in dem Maß zu seiner Ehre leben, wie du den kennst, der dich berufen hat. Das ist eigentlich logisch. Du musst Gott kennen und wissen, was er will, um auch dann so zu leben. Und dafür hat uns Gott, denke ich, ein offenes Herz geschenkt, durch seinen Heiligen Geist, dass wir das überhaupt erstmal erkennen können. Und dann hat er uns eine Bibel geschenkt, die wir lesen können und sollen, und auch Geschwister, die uns das sagen können und auch tun. In der Erkenntnis die Selbstbeherrschung. Und bei Selbstbeherrschung und Erkenntnis musste ich sofort an Salomo denken. Salomo war jemand, der hatte unglaublich viel Weisheit und vermutlich auch Erkenntnis, aber keine Selbstbeherrschung. Bei Selbstbeherrschung geht es eigentlich darum, seine Gedanken zu beherrschen, seine Gefühle wie Zorn oder Hass oder Neid oder Wut oder halt auch Lust im Fall von Salomo zu beherrschen. seine Zunge zu beherrschen, sein heutzutage ist vielleicht der Medienkonsum oder solche Dinge. Und ja, da bringt die ganze Erkenntnis nichts, wenn man dann keine Selbstbeherrschung hat. In der Selbstbeherrschung das standhaftes Ausharren, hängt, denke ich, ganz sehr zusammen mit Selbstbeherrschung. Es hatte jemand gesagt bei meiner Vorbereitung, Ausharren ist geduldige Selbstbeherrschung. Also sozusagen einfach geduldig sein beim sich selbst beherrschen. Und das ist natürlich was Anstrengendes. Und ich habe jetzt ganz viele Zitate, weil ich diese Predigt, die ich darüber angehört hatte, sehr gut fand. Da hat derjenige gesagt, es kostet Arbeit und Mühe, das, was Gott ja schon längst gegeben hat, umzusetzen. Im standhaften Ausharren die Gottesfurcht, oder beim Luther stand Gottseligkeit drin, falls ihr mehr damit anfangen könnt. Ich denke, Gottesfurcht, da ist in diesem Text ja gemeint, einfach ein bewusstes Leben in Gottes Gegenwart, immer vor Augen zu haben, dass Gott gerade sieht, was du tust oder hört, was du sagst oder weiß, was du denkst. Und wenn bei der Arbeit der Chef manchmal daneben steht, dann klappt es ja auch dann doch ein Stück besser, wie wenn man seine Ruhe hat. Zumindest ist es bei uns auf Arbeit so und bei mir ist das tatsächlich auch so, auch wenn das nicht gut ist. Aber ich denke, so sollte es auch in unserem Leben sein, wenn wir uns vor Augen halten, dass Gott gerade anwesend ist und dass Gott gerade sieht, was wir tun, dann sollte uns das viel mehr dazu motivieren, auch so zu leben, wie Gott es will. Und Gott ist immer da. Genau. Dann die Bruderliebe und die Liebe. Ich denke, das gehört ziemlich sehr zusammen. Wenn man hier schreibt Bruderliebe, dann bedeutet das, die zu lieben, die dich auch lieben. Deine Geschwister im Glauben, die lieben einen meistens auch. Und da ist das relativ einfach. Wenn hier aber Liebe steht, dann bedeutet das, alle Menschen zu lieben, auch die, wo es einem besonders schwerfällt. Und der Prediger, der hatte zum Thema Liebe gesagt, meine Liebe zu anderen nimmt in dem Maß zu, wie meine Gemeinschaft mit Gott ist. Ich denke, das ist auch beim Geld zum Beispiel so, dass unser Umgang mit Geld in dem Maß gut ist, wie unsere Gemeinschaft mit Gott ist und auch unser Verhältnis zu anderen, unsere Liebe zu anderen, ist in dem Maß gut, wie unsere Gemeinschaft mit Gott ist. Und diese 7 Eigenschaften, die hier vorne dran stehen, die hat uns Gott schon geschenkt, indem wir einen Heiligen Geist haben. Und wir sollen sie, das steht im Vers 5, im Glauben darreichen. Aber wenn wir das tun, dann müssen wir beachten und dürfen nicht vergessen, dass Glaube eine schrittweise Veränderung ist und keine schlagartige Perfektion. Und im Vers 8, da steht, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen. Das heißt, wenn was zunimmt, dann ist es logischerweise noch nicht perfekt. Dann, oder wenn man nach was eifern soll, das hat man ja vorhin auch gelesen, dann ist es noch nicht am Ziel. Dann muss man noch darum kämpfen. Und im 5. Mose, da nehmen die Israeliten ja auch, oder auch noch später im Josua, da nehmen die Israeliten das Land ein und haben die Verheißung, das Land einzunehmen. Genauso wie wir die Verheißung haben, ihr werdet das ewige Leben erben. Aber die hatten auch, die sind nicht einfach rein und fertig, sondern die hatten viele Kämpfe und die haben auch viele Kämpfe verloren, wo sie selbst schuld waren. Aber ich denke, genauso ist es auch in unserem Leben, dass wir, wenn wir gegen das Verderben kämpfen, wenn wir versuchen, das ewige Leben zu ergreifen, dass wir dort auch Niederlagen haben werden. Wichtig ist nur, dass wir am Ende das Land einnehmen. Aber Petrus erwartet von uns Christen keine Perfektion, sondern er erwartet einen Anfang, dass diese Dinge vorhanden sind und er erwartet Wachstum, dass die Dinge zunehmen. Und John Owen, das war so ein Theologe, der vor 400 Jahren ungefähr gelebt hat, der hat mal einen Vergleich gebracht, den ich mir sehr gut gemerkt habe. Und zwar hat er die Heiligung, also der Versuch, nach Gottes Willen zu leben, Gott immer ähnlicher zu werden im Laufe seines Lebens, hat er verglichen mit einem Wachstum von dem Baum. Und wenn man so einen Baum anguckt, dann kannst du den heute angucken und morgen angucken und du wirst keine Veränderung oder nahezu keine Veränderung feststellen. Aber wenn du im Laufe deines Lebens so einen Baum beobachtest, dann siehst du, wie der Baum immer weiter wächst und nicht Tag für Tag. Und wenn du in deinem Leben auch vergisst, dass Christsein eine schrittweise Veränderung ist, dann werden wir, denke ich, an uns selber verzweifeln, weil wir immer wieder scheitern und uns Vorwürfe machen. Und wir werden auch an anderen verzweifeln, wenn wir denken, Mensch, der ist jetzt schon so lange Christ und trotzdem macht er dies oder das. Wie kann denn das sein? Und zum Zweiten vergisst man auch, was Gott alles schon in unserem Leben gemacht hat, was er alles schon verändert hat, und konzentriert sich nur auf die schlechten Dinge, die man noch in seinem Leben hat, und nicht auf die Meter, die der Baum schon gewachsen ist. In Vers 9, da steht, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und jetzt denkt man, es schließt sich ja aus, blind und kurzsichtig ist schwierig. Das ist wie wenn jemand zwei Augenklappen hat und dann noch eine Brille drüber. Und ich denke aber, dass das zwar zwei Dinge sind, die sich praktisch ausschließen, aber die theoretisch eigentlich das Gleiche meinen. Derjenige, der ist kurzsichtig in Bezug auf sein Leben, der denkt nur ans Hier und Jetzt und kann nicht in der Ferne sehen, an das, was mal später noch kommt, und hat keine Weitsicht für sein Leben und ist deshalb völlig blind für das, was nach seinem Leben mal kommt, nämlich das ewige Leben. Der ist blind für diese himmlischen Dinge. Das heißt, wenn wir kurzsichtig sind, dann sind wir eigentlich blind, weil wir das Wichtigste in unserem Leben vollkommen verpassen und nicht beachten. Genau. Dann im Vers 10 und 11, wollen wir mal lesen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Also hier steht, wenn wir diese Dinge tun, werden wir niemals zu Fall kommen. Und ich denke, das heißt nicht, dass wir niemals in Sünde fallen werden. Ich denke, da sind wir uns auch einig, dass das so ist. Ich denke, geht es um ein endgültiges zu Fall kommen, dass man hinfällt, nie wieder aufsteht in seinem Leben als Christ. Aber wenn wir diese Dinge eifrig tun, wenn wir diese sieben Dinge, die Petrus vorneweg aufgezählt hat, wenn wir die eifrig umsetzen wollen in unserem Leben, dann brauchen wir keine Angst haben, dass wir zu Fall kommen und nicht mehr aufstehen. Und ich denke, und das Wort steht in diesem Text nicht drin, es steht nirgends in der Bibel, aber ich denke, das beschreibt im gewissen Sinne Heilsgewissheit. Du brauchst keine Angst haben, dass du fällst. Du kannst dir sicher sein, dass du gerettet bist und dass das ewige Leben dein Ziel ist. Und wenn wir hin und wieder mal in unserem Leben keine Heilsgewissheit haben, dann kann das, denke ich, daran liegen, dass wir nicht unseren ganzen Eifer daran setzen, dem Verderben zu entfliehen. So ziehe ich das aus meinem Schema raus und logischerweise auch aus dem Text. Und ich will euch ermutigen, wieder ganz neu zu eifern, dem Verderben zu entfliehen, diese sieben Eigenschaften, diese sieben Tipps, die Petrus uns gegeben hat, in eurem Leben wieder umzusetzen, dass wir dem Verderben entfliehen können. Und Petrus lässt in diesem Text so mehr oder weniger offen, was mit den Leuten ist, die diese Dinge nicht tun. Er schreibt, sie haben die Reinigung von ihren früheren Sünden vergessen, aber was das genau bedeutet, sagt er eigentlich nicht. Aber wenn man das mal anhand dieses Schemas macht und sagt, diese Leute, die haben diese sieben Eigenschaften, ne, und die entfliehen dem Verderben, ne, dann könnte man auch daraus schließen, dass sie auch das ewige Leben, ne, haben. Aber da das nicht hundertprozentig in diesem Text drinsteht, will ich das mehr oder weniger offen lassen. Das hängt ja dann auch mit der Frage zusammen, kann man als Christ eigentlich sein Heil verlieren? Spannende Frage. Genau. So sieht es schön aus. Ich will das nochmal zusammenfassen und könnt ja versuchen, das auch anhand dieses Schemas mal mitzugehen, diesen Text. Wenn du ein Christ bist, dann hast du Jesu Herrlichkeit, also wer Jesus ist, und dementsprechend auch, wer du gegenüber Jesus bist, erkannt. Und dann hast du auch erkannt, was Jesus für dich getan hat, seine Herrlichkeit und Tugend. Und dadurch schenkt uns Gott Verheißungen. Zum einen das ewige Leben, und zum anderen schenkt uns alles, was wir brauchen für ein Leben und Wandel in Gottes Furcht, um dem Verderben zu entfliehen. Das ist unsere Aufgabe auf unserem Leben, bei unserem Leben hier auf der Erde. Und Petrus sagt, setzt allen Eifer daran, das zu tun, und gibt uns sieben Tipps mit, wie wir das tun sollen. Zum Ersten die Tugend, also ein vorzügliches Leben, einen perfekten Charakter, könnte man jetzt vielleicht sogar sagen. Die Erkenntnis, also zu erkennen, wer Gott ist und was Gott von uns will. Selbstbeherrschung, in standhaftes Ausharren, geduldiges Ausharren in der Selbstbeherrschung, Gottseligkeit, also ein bewusstes Leben, dass Gott immer da ist und Gott immer sieht, was wir tun, denken, sagen. Bruderliebe und Liebe, also die Liebe zu denen, die uns auch lieben und die Liebe zu besonders denen, die uns nicht lieben. Wir haben festgestellt, dass Christsein eine schrittweise Veränderung ist und keine schlagartige Perfektion, wie bei einem Baum, der Tag für Tag wächst, ohne dass man es sieht. Aber wenn man zurückblickt auf das Leben des Baums und auf sein eigenes Leben, dann sollte man dort eine Veränderung feststellen, weil ein Baum, der nie wächst, ich denke, das wissen wir alle, der geht irgendwann ein. Und ich will euch jetzt heute hier keine Moralpredigt halten. Es geht nicht darum, sich irgendwie Gottes Liebe zu verdienen. Aber ich finde, dieser Text, der hat uns oder hat mir das deutlich gemacht, dass Gott uns alles geschenkt hat, was wir brauchen für ein Leben in Gottesfurcht. Er hat uns das Geschenk schon gegeben und wir sollten es doch auspacken und es gebrauchen und alles daran setzen, dem Verderben zu entfliehen, also nicht Gottes Willen zu tun. Und ich denke, wir würden uns sehr ärgern, wenn es uns so gehen würde wie in Michael, der nach Jahrzehnten irgendwann mal seinen 100-Mark-Schein findet und auch immer merkt, jetzt bringt er mir nichts mehr. Ich will mit euch zusammen beten. Danke Gott für den Text und du siehst, wie viel jetzt jeder von uns verstanden hat. Ich möchte dich bitten, dass du uns das aufschließt, was für uns gerade wichtig ist in unserem Leben, dass das hängen bleibt, was richtig war und dass du das löschst, was falsch war. Ich will dich darum bitten, dass wir uns bewusst sind, wie wichtig das ist, eigentlich in deinem Willen zu leben, wie wichtig das ist, dem Verderben zu entfliehen, das rund um uns her gerade in der Zeit jetzt so viel ist und auch in unserem Leben, dass wir die Begierden in unserem Leben, die nicht gut sind, dass wir die bekämpfen. Ich möchte dir danken, dass du uns alles schon gegeben hast, was wir dazu brauchen, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast und schenk doch, dass wir den gebrauchen und nicht einfach so unser Leben leben, versuchen selber Kämpfe zu kämpfen, die wir überhaupt nie gewinnen können, sondern dass wir uns da auch auf dich verlassen und dass wir auch immer gewiss sind, dass wir gerettet sind, dass wir zu dir gehören und dass wir da keine Angst haben. Amen.